Das ist meine Ansage. Also von der Destillerie, deren Malt Whiskys früher fast ausschließlich in Blended Whiskys verschwanden, ist heute nicht mehr viel übrig. Satte 98% des Whiskys von Lagavulin kommen nämlich heute als Single Malts auf den Markt. Und auch an unabhängigen Abfüllern hat die Destillerie kein Interesse, denn Fans weltweit reißen der Destillerie den Whisky quasi aus dem Lagerhaus. Lagavulin hat in den 80ern geholfen, einen weltweiten Hype um schottische Single Malts auszulösen. Wie sie das geschafft haben und welche besonderen Abfüllungen Lagavulin noch in petto hat, das erfährst du in diesem Interview mit Steven Lassner, dem Markenbotschafter von Lagavulin. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Rund 18.000 Whisky-Fans sind bereits dabei. Wovon ich spreche, ist unser Weekly Whisky Update, unser Newsletter für Whisky-Fans wie dich. Damit bekommst du einmal pro Woche alles, was du über Whisky wissen musst. Die spannendsten Neuerscheinungen, Hintergrundberichte und Infografiken sowie aktuelle Whisky-Bewertungen von uns. So erfährst du, was sich lohnt zu kaufen und was eher vermieden werden sollte. Mit dem Weekly Whisky Update bleibst du daher stets auf dem Laufenden, was in der Szene gerade passiert. Und das Beste, das Weekly Whisky Update ist für dich kostenfrei. Geh einfach auf www.eiferspirits.com, trag dich ins Weekly Whisky Update ein und schon bist du Teil einer großen Whisky Community. Steven, gibt es einen Single Malt von Lagavulin, bei dem du sagst, den muss man als Whisky-Fan unbedingt mal probiert haben?
Ja, Philipp, da würde ich natürlich definitiv Lagavulin 16 sagen. Ja? Also für viele ist das ja eigentlich die Benchmark, was so Islay Whisky angeht. Und den sollte man eigentlich so in seiner Genusswelt des Single Malt Whiskys, in der man sich dann so bewegt, unbedingt mal probiert haben.
Warum gerade den?
Ja, also Lagavulin 16 ist ja nun schon seit über 30 Jahren festes Mitglied der Classic Malt Selection. Das ist ja eine Serie, die wir Ende der 80er mal ins Leben gerufen haben, um so den Whisky-Fans so einen schönen Querschnitt durch die verschiedenen Whiskys Schottlands zu bieten. Und da ist seit Ende der 80er Lagavulin 16 bereits das Aushängeschild für die Isle of Islay, auch in dieser Abfüllung. Und der hatte da einfach sehr, sehr viel Zeit, sich eine breite Fanbase aufzubauen. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil er ein super Whisky für sehr, sehr faires Geld ist. Und wenn man mal so diesen sehr, sehr präsenten, rauchig, speckig, öligen Grundcharakter so ein bisschen zur Seite schiebt, dann merkt man sehr, sehr schnell, was für ein facettenreicher Whisky das eigentlich ist, mit dem man sich wirklich den ganzen Abend vergnügen kann und da wirklich auch immer wieder was Neues findet. Es ist einfach eine sehr interessante Abfüllung.
Weil du jetzt gerade sagst, so eine große Fanbase. Diageo, also euer Dachkonzern, der hat ja unzählige Malt-Destillerien im Portfolio und Lagavulin ist darunter ja weltweit eine der Top-Single-Malt-Marken. Merkst du das auch bei Tastings oder auf Messen, dass die Besucher in erster Linie Interesse an Lagavulin haben und die anderen Single-Malt-Marken von euch dann eher so die zweite Geige spielen?
Ja, also grundsätzlich sind wir ja, wie du gesagt hast, natürlich schon sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, das Schöne ist ja, dass eigentlich für jeden Geschmack sich ja immer etwas findet. Aber besonders, das wirst du ja auch gemerkt haben, so in den letzten Jahren haben ja einfach diese Insel-Whiskys und diese sehr, sehr rauchig-maritimen Whiskys enorm an Popularität gewonnen. Und ich glaube, darüber freuen sich alle Brennereien auf Islay oder auch auf anderen Inseln. Aber besonders auch Lagavulin hat da halt einfach einen Namen, der natürlich sehr, sehr gefragt ist, und wenn es da auch eine neue Abfüllung gibt oder halt auch schon bestehende Abfüllung, die vielleicht noch nicht jeder probiert hat, dann ist die Nachfrage zum Beispiel auf Messen oder halt auch die Freude bei Tastings, wenn der Name Lagavulin fällt, schon immer wirklich sehr, sehr groß.
Woher kommt deiner Meinung nach eigentlich so der Erfolg von Lagavulin? Weil ich meine, die Qualität alleine kann es ja nicht sein, wenn ich mir mal eure anderen Marken so ansehe, Craig & Moore, Talisker, Kalila, das sind ja alles Destillerien, die guten Whisky herstellen können. Aber allein in den späten 1990ern, da war Lagavulin der erfolgreichste Malt Whisky von Islay und mittlerweile immerhin noch auf Platz 2. Woran liegt deiner Meinung nach der Erfolg?
Ja, also wie ich schon sagte, ich glaube, der Erfolg kommt einfach durch das, was wir in der Flasche finden. Es ist halt einfach ein Spitzen-Whisky. Und für die Leute, die halt ja Gefallen halt an diesen rauchig-maritimen Whiskys finden, ist der halt einfach ja ein Whisky, der unglaublich viel bietet. Und was man da wirklich immer hervorheben muss, ich meine, wir haben seit über 30 Jahren halt eine 16-jährige Standardabfüllung. Da wurde glücklicherweise auch nicht dran gerüttelt. Und ja, besonders in der heutigen Zeit, wo ja natürlich auch geagte Whiskys, besonders dann auch im höheren Alter, ja immer rarer und auch immer teurer werden, ist, glaube ich, Lagavulin 16 da noch ja, einfach eine Abfüllung, die ja den Leuten immer noch das bietet, was sie halt schon so viele Jahre gemacht hat. Und das ist einfach ein sehr, sehr attraktiver und ein sehr, sehr gut gemachter und facettenreicher Single Malt.
Gut, aber ich kann mir auf der anderen Seite auch gut vorstellen, dass Diageo bzw. seine Vorläuferunternehmen mit ihrem Marketingbudget auch dafür gesorgt haben, dass der Lagavulin auch auf dem Radar von Whisky-Trinkern erscheint. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einen Teil des Erfolgs ein bisschen ausmacht. Es war ja zum Beispiel einer der ersten Marken in der Classic Malt-Serie in den 80ern. Also die Classic Malt war ja so ein Bündel an damals sechs verschiedenen Whiskys, die zusammen vermarktet wurden. Und Lagavulin und fünf weitere Malt-Marken von euch haben ja damit quasi den Grundstein für die gewaltige Nachfrage nach Single Malt gelegt, die wir heute erleben. Wie kam es eigentlich damals zu der Idee, sowas wie eine Classic-Malt-Serie aufzubauen?
Ja, also da hat sich natürlich dann auch der Markt ja stetig verändert, ne? Also wir haben ja in einer anderen Folge auch schon mal ausgiebig über Blends geredet, und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ja eigentlich über ja die letzten 100 Jahre hinweg eigentlich die ganze Welt fast, wenn es um Scotch Whisky ging, immer Blended Scotch getrunken hat. Ja, viele Jahre hat es die Leute ja überhaupt nicht interessiert, einen einzelnen Whisky aus einer einzelnen Brennerei aus einer bestimmten Region zu probieren, sondern die Leute haben ihre Blends getrunken, die haben immer das geliefert, was sich die Verbraucher gewünscht haben. Und ja, so Mitte des letzten Jahrhunderts kam ja dann so das Single Malt so ein bisschen auf, und viele haben dann auch begonnen, halt ihre Whiskys als Single Malt abzufüllen. Und ja, so diesen Trend, den haben wir ja dann praktisch Ende der 80er erkannt und dann halt ja durch das Schaffen dieser Serie im Grunde den Leuten ja die Möglichkeit gegeben, auf diesem einen Plint, ne, diese sechs Whiskys wurden ja dann immer auf diesem Holzbrett vertrieben, und ja, auf diesem einen Plint eigentlich so den gesamten Facettenreichtum der schottischen Single Malt Whiskys so probieren zu können. Und das ist natürlich für viele Einsteiger dann halt auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit gewesen, ja, sich mit Scotch Whisky und besonders natürlich Single Malt Scotch Whisky vertraut zu machen. Und wie du schon richtig gesagt hast, war Lagavulin 16 da ja von Anfang an ein Mitglied einfach dieser Serie, und ja, ist da für viele so ein bisschen einfach auch das Aushängeschild für Islay Whisky geworden, ne?
War das damals, wenn du dir so die ursprünglichen sechs, ich glaube, mittlerweile sind es ja, glaube ich, so 13 in der Classic Malt Serie. Damals, als es angefangen hat in den 80ern, waren es ja sechs. War da damals Lagavulin schon ja, ein herausstechender Single Malt aus dieser Classic Malt Serie, oder gab es da eher andere so im Highland-Bereich oder Speyside-Bereich, die damals noch erfolgreicher waren, weil die Leute vielleicht gesagt haben, rauchiger Whisky ist noch nicht so unseres?
Ja, also wie ich ja auch schon gesagt habe, ne, der Trend und die Nachfrage zu diesen sehr, sehr rauchigen Whiskys hat ja natürlich besonders in den letzten Jahren viel Fahrt aufgenommen. Und sicherlich ist das natürlich auch nicht für jeden was. Ja, du wirst die Erfahrung sicher auch schon oft gemacht haben. Es gibt natürlich Leute, die da unglaublich drauf abfahren, auf diesen Charakter in einem Scotch Whisky. Es gibt aber auch viele, viele Verbraucher, die da natürlich überhaupt nichts dran finden und für die das einfach unangenehm ist. Und ja, der Trend zu rauchigen Whiskys hat sich natürlich in den letzten Jahren enorm, ich sage mal, verstärkt. Und am Anfang der Serie hat er natürlich auch schon herausgestochen, weil wenn wir mal die anderen Mitglieder dieser Classic Malt Serie sehen, ja, also Glenfiddich aus den Lowlands oder dann halt auch Greggenmore aus der Speyside oben, so, das sind dann alles Whiskys, die natürlich grundlegend verschieden sind, aber ja dann doch sich mehr ähneln als jetzt, ich sag mal, der Lagavulin, der für die Isle of Islay dort halt schon sehr herausragend ist. Gar nicht mal, weil er so viel besser ist als alle anderen, aber er ist natürlich von seinem Charakter einfach outstanding, wenn man ihn jetzt innerhalb dieser Serie betrachtet. Und ich glaube, das hat dann natürlich auch bei vielen immer dazu geführt, ja, dass er für Leute die größte Überraschung war, wenn sie sich da so durchgetestet haben.
Die meisten Malts jetzt in dieser Classic Malt Serie, Lagavulin ist das klassische Beispiel, die waren ja ursprünglich ja gar nicht so als Single Malt Marken konzipiert, sondern verschwanden ja eigentlich komplett in der Blended Whisky Industrie. Du hast es ja gerade eben schon mal angesprochen. Und klar, der bekannteste Blended Whisky ist von euch Johnny Walker. Aber ein anderer bekannter Blended Whisky, der vor allem quasi aufgebaut wurde auf Lagavulin, war ja White Horse. Spielt der White Horse heute eigentlich noch auf dem Markt eine Rolle oder ist das eher so ein Relikt aus einer alten Zeit? Weißt du da was?
Ja, also das werde ich natürlich nicht müde zu erwähnen, ne, was die Scotch-Whisky-Industrie ja den Blends eigentlich zu verdanken hat. Und wir haben ja noch viele Blends aus dieser Zeit, sowas wie Cutty Sark oder auch Black and White, Watt 69, so das sind ja alles ja so Blends aus dieser Zeit, wie du ja auch gerade gesagt hast, die jetzt vielleicht so ein bisschen angestaubt sind, aber die finden halt immer noch ihre Abnehmer und ja, da gehört White Horse halt auch mit dazu, ist ja wirklich lange Zeit ja der Blended Scotch Whisky gewesen, der sich eigentlich unglaublich stark über Lagavulin definiert hat. Also lange Zeit lang ist ja ein Großteil der Produktion von Lagavulin halt einfach in den Blend von White Horse oder auch der Luxusvariante Logan gewandert. Und das hat sich dann natürlich verändert, als Lagavulin jetzt dann als Single Malt Ende des letzten Jahrhunderts und natürlich besonders auch Anfang dieses Jahrhunderts ja sehr, sehr nachgefragt wurde. Und jetzt ja hat sich das natürlich klar in den Bereich von Single Malt verschoben. Also die Produktion, die wir bei Lagavulin haben, geht jetzt so zu 99% eigentlich als Single Malt in den Markt. Und ja, als ich schon das ein oder andere Mal über Blends geredet habe, ist das natürlich, was unsere Brennereien angeht, recht ungewöhnlich, denn wie du es auch richtig gesagt hast, viele unserer Malt-Destillerien produzieren zum großen Teil für die Blends und da ist Lagavulin natürlich eine Ausnahme und auch wirklich die Brennerei, die bei uns eigentlich fast nur als Single Malt ja vertrieben wird, weil sie natürlich auch einfach unglaublich nachgefragt wird.
Das ist absolut interessant, vor allem wenn man bedenkt, dass sich dann quasi so die Zielsetzung von Lagavulin ja quasi um 180 Grad fast gedreht hat. Und wenn 2% noch für die Blended Whisky-Industrie übrig bleibt, ist das ja quasi das Gegenteil von dem, wie es vor ein paar hundert Jahren bei Lagavulin war. Wenn wir jetzt an der Stelle die Blends mal beiseite schieben und Lagavulin so als Single Malt ansehen, wie er von euch ja hauptsächlich auch vertrieben wird, wie würdest du da den Rauchstil von Lagavulin beschreiben? Weil zum Beispiel euer Nachbar Laphroaig, die haben ja ganz charakteristisches, jodig, torfiges oder medizinisches Bouquet. Gibt es da auch Begriffe, wie man das Raucharoma eines Lagavulin beschreiben kann?
Ja, also es ist schön, dass du das ansprichst, weil ich schon finde, dass das auch ja der Charakter dieser beiden Brennereien, auch wenn sie natürlich für viele in erster Linie rauchige Malts sind, aber der Grundcharakter von beiden Brennereien ist schon ja recht unterschiedlich. Ja, also dieses medizinische und auch jodige, was wir halt bei Kalila sehr oft finden, vor allem auch oft so Zitrus geprägt. Ja, das ist ja immer so eine Note, besonders wenn man die beiden vielleicht so nebeneinander stehen hat, was einen dann sehr, sehr schnell auf Kalila tippen lässt. Und ja, bei Lagavulin, da reden wir dann eigentlich wirklich immer ja, von so einem Lagerfeuer in der Flasche. Ja, also das ist halt so ein sehr, sehr warmes, sehr, sehr schweres, öliges Raucherlebnis, was man denn da halt auch auf der Zunge hat. Aber ich mag es halt immer gar nicht, wenn Lagavulin halt nur darüber definiert wird. Denn wie ich vorhin halt schon so gesagt habe, wenn man den Whisky mal so ein bisschen auseinander nimmt und ja sich auch mal so auf die Aromatik hinter diesem warmen Rauch und diesem torfigen halt konzentriert, dann findet man da halt wirklich noch eine schöne Malzsüße. Da ist eine wunderschöne Fruchtaromatik auch drin. Die ist natürlich am Anfang so ein bisschen verborgen, aber das ist das, was ich finde, was Lagavulin 16 halt auch zu einem Weltklasse Single Malt macht, ja, dass er einfach ja dieses Facettenreichtum mitbringt und halt nicht nur einfach ja dieser Rauch ins Gesicht, sondern der bietet einfach ja noch so viel mehr und ich finde es immer sehr, sehr schön, sich ja ein paar Minuten länger halt mit diesem Drum zu beschäftigen, weil er ja einfach sehr, sehr viel Tiefe auch mitbringt. Und das ist auch das, was man dann meistens merkt, wenn wir jetzt nochmal auf Kalila und Lagavulin und vielleicht zu dem Vergleich zurückkommen, dann finde ich, dass ja, dass Lagavulin da natürlich immer noch ein bisschen mehr Schwere mitbringt, ja, also dieses schwere Ölige, das ist dann eher das, was dann auf Lagavulin schließen lässt und ja, vielleicht auch in der Tiefe finde ich da immer noch so die eine oder andere Nuance, die ihn einfach sehr, sehr interessant macht.
Weil du jetzt gerade Kalila angesprochen hast, von der Rauchintensität unterscheiden sich ja Lagavulin und Kalila schon immens. Also Kalila ist ja deutlich dezenter oder ich nenne es mal zurückhaltender, was die Rauchintensität angeht als Lagavulin. Nur wenn wir nochmal ganz kurz zu Lefroy kommen, weil das ist ja quasi nicht nur geografisch der Nachbar, sondern die ähneln sich ja auch extrem, was die Rauchintensität angeht. Ich glaube, ihr dürft ja beide mit ungefähr zur selben Konzentration euer Getreide, aber trotzdem sind das komplett unterschiedliche Whiskys. Also in einem Blindtasting würde man definitiv beide voneinander unterscheiden können. Würdest du bei einem, wenn du jetzt mal so auf einem Tasting bist, du hast gerade schon das ein oder andere Aroma, so malzig zum Beispiel angesprochen, aber wenn man jetzt mal so die Raucharomen beiseite schiebt, was entdecken da so Gäste, die du jetzt auf einem Tasting hast, die du Lagavulin vorstellst, was entdecken die da noch so für Aromen? Also was kann man sich so als Käufer oder als Trinker von Lagavulin, ja, auf was kann man sich da freuen, wenn man mal den Rauch beiseite schiebt?
Also ich finde es natürlich erstmal, ich habe schon gewartet, bis das kommt, ja, dass Lafroig natürlich irgendwie eine Rolle spielt. Also generell für die Leute, die vielleicht auch noch nicht auf Islay waren, wir haben ja da im Süden eigentlich ja drei Brennereien, die sich dort so an der Perlenkette, ja an der Küste entlang so ein bisschen aufreihen. Und das sind, wie du eben schon gesagt hast, dann halt ja Lafroig, dann Lagavulin und natürlich auch Artbeek. Und besonders ja Lafroig und auch Lagavulin verbindet ja, man kann es sagen, nicht nur eine Nachbarschaft, sondern in der Zeit von Peter Mackey, der ja eine Zeit lang Lagavulin geleitet hat, sind da ja die ein oder anderen Missstände auch dann da vorgefallen zwischen beiden. Ich finde es ganz interessant, das ist dann wieder so ein bisschen eine Geschichte aus der Whisky-Schatzkiste. Aber Lagavulin hat lange Zeit ja die Vertriebsrechte für Lafroig gehabt und als Peter Mackey dann 1889 Lagavulin übernommen hat, da war das dann halt auch noch so. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wollte Lafroig dann aber seine Whiskys selbst vertreiben. Und das hat Peter Mackey natürlich überhaupt nicht gefallen. Der hat dann von Lafroig erwartet, dass man die Verträge erfüllt. Und dann gab es da vor Gericht mehrere Verfahren. Am Ende hat Peter Mackey immer den Kürzeren gezogen. Dann wollte er Lafroig sogar das Wasser abdrehen. Das wurde ihm dann nachher auch wieder untersagt. Und so kam es dann halt dazu, dass er auf dem Gelände von Lagavulin dann 1908 eine zweite Brennerei gebaut hat, einfach nur zu dem Zweck, um Lafroig die Kundschaft abzujagen. Denn Malt Mill, diese Brennerei, hat dann den damals rauchigsten und am stärksten getorften Whisky der Welt produziert. Und ja, das nur so an der Seite. Aber wenn man jetzt natürlich mal auf die Aromatik von Lagavulin eingeht, dann gibt es schon den einen oder anderen, der das, was ich gerade beschrieben habe, da entdeckt. Das passiert auch immer öfter in den Tastings. Ja, so ein bisschen so dieses ledrige und auch einfach dieses ölige, ja, diese Struktur, die man dann halt so im Mund spürt, wenn man halt einfach einen Durham Lagavulin trinkt. Und dann ist da halt eine sehr, sehr schöne Malzsüße halt mit eingebunden. Und diese eher trockene Frucht und dann vielleicht halt auch so ein wenig Sherry, ja, wir haben ja auch einfach das ein oder andere Sherry-Fass mit bei der Lagerung dabei. Das ist es eigentlich, was diesen Whisky dann am Ende so subtil macht.
Gibt es eigentlich noch, weil du das gerade angesprochen hast, so auf dem, ja, im Verborgenen noch so ein paar Malt Mill Whiskys? Also weißt du da, ob da noch was im Umlauf ist?
Ja, also Malt Mill hat ja eigentlich eher so in der letzten Vergangenheit so ein bisschen Bekanntheit erlangt. Es gab da mal so einen Film, The Angel's Share, wer den vielleicht gesehen hat, da ging es dann auch ein bisschen um die letzte Flasche Malt Mill. Und in der Tat gibt es auch nur noch diese eine Flasche, die steht bei uns dort bei Lagavulin im Besucherzentrum. Also dieses Warehouse, was man ja so von vielen Bildern bei Lagavulin kennt, was ja direkt so am Meer steht, das verbindet eigentlich so die Lagavulin-Distillerie und die ehemalige Malt Mill-Distillerie, hat man so in den 60ern gebaut, nachdem Malt Mill dann stillgelegt wurde. Und bei Malt Mill oder in den Gebäuden von Malt Mill ist jetzt dann praktisch unser Besucherzentrum und da steht dann halt auch diese letzte Flasche Malt Mill. Man mag ja denken, das ist ja eigentlich ein unwiederbringbarer Schatz, aber die steht da in so einer relativ schlichten Vitrine. Ja, das Schloss ist jetzt auch nicht unüberwindbar. Ja, das zeigt halt einfach, ich meine, Islay ist natürlich eine Welt für sich, also da macht man sich jetzt keine Gedanken, dass die jetzt jemand entwenden könnte. Aber es ist eigentlich eine schöne Story, auch so, wie ich sie halt vorhin erwähnt habe. Und da sieht man halt auch, dass Lagavulin eine bewegte Geschichte hinter sich hat und dass es auch dort auf dem Gelände immer wieder Veränderungen gab.
Aber wenn man jetzt mal so die aktuelle Whisky-Entwicklung anschaut, also Islay boomt, rauchiger Whisky boomt, Und an ihrer Stelle wird quasi in Schottland, was Whisky angeht, expandiert. Weißt du da was, ob Diageo schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, Maltmill wieder ins Leben zu rufen? Weil wenn du schon sagst, war damals zu seiner Zeit, bis in die 60er, der rauchigste Whisky der Welt, wäre das natürlich eine Superlative, die sich entsprechend auch gut vermarkten lässt. Weißt du, ob da irgendwelche Pläne sind, Maltmill mal wieder zum Leben zu erwecken?
Also es ist ein ganz schöner Gedanke, den du da gerade anstößt. Also ich habe bisher nichts in die Richtung gehört, aber ich glaube auch, dass da dann der Fokus erstmal auf eine unserer anderen Brennereien liegt, die ja auf Islay wieder eröffnet werden soll und halt auch wird. Und das ist halt ja Port Ellen. Also ich glaube, es ist den meisten jetzt schon bekannt, dass wir die Brennerei wieder eröffnen werden. Und ich glaube, da, ja, darauf liegt jetzt der Fokus, was so unsere Eiler-Brennereien angeht, ja, dass man da jetzt halt vorankommt und da dann auch bald auch wieder eröffnen kann. Und wer vielleicht da in diese Port Ellen-Story so ein bisschen, ja, wer sich damit so ein bisschen auskennt, wir haben ja die Brennerei in 1983 geschlossen und ja dann ab dem Jahr 2000 jedes Jahr halt ein Special Release halt auf den Markt gebracht, die am Anfang noch sehr zurückhaltend waren. Also ich glaube, das First Release im Jahr 2000 haben wir für ja irgendwas zwischen 60 und 90 € verkauft. So, und da haben damals die Leute schon gesagt, na ja, so ein Single Malt für 90 €, der muss mir dann aber schon was bieten. Und wenn man sieht, was dann ja eigentlich für einen Hype dort eingesetzt hat und welche Preise heute so für die Abfüllung von Port Ellen aufgerufen werden, dann ist das natürlich Wahnsinn. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Brennerei, die so ja in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts einfach nur irgendeine war, die halt ja für unsere Blends produziert hat. Und jetzt hat diese Brennerei natürlich ein ganz, ganz anderes Standing. Und sicher, wenn wir die jetzt wieder eröffnen, dann wird es auch erstmal wieder 30 Jahre dauern, bis wir dann überhaupt ja Whiskys haben, die sich mit denen von damals vergleichen lassen. Aber es wird sicherlich interessant und ja, um im Grunde auf deine Frage zurückzukommen, was Maltmill angeht, gibt es meines Wissens nach erstmal keine Pläne, sondern wir fokussieren uns jetzt dann erstmal auf Port Ellen.
Gibt es da schon ein konkretes Startdatum oder Marktstartdatum?
Ja, also im Grunde lief das Ganze ja so ein bisschen parallel mit Brora. Ist ja praktisch ähnlich, auch 1983 geschlossen worden und hat ja auch ein enormes Standing in der Whisky-Fangemeinde. Die Abfüllungen sind da auch unglaublich teuer geworden. Und die haben wir ja schon wieder eröffnet. Das war dort auch ein bisschen leichter, denn da waren die Stills auch noch vorhanden. Bei Port Ellen müssen wir halt ja das meiste, insbesondere halt auch die Stills, neu aufbauen. Und deshalb ja, hat das Ganze jetzt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. 21, also 2021, sollte eigentlich schon alles fertig sein. Das haben wir jetzt ja aus, glaube ich, allen bekannten Gründen nicht ganz geschafft, aber sicherlich denke ich, dass das dann nächstes Jahr klappen sollte. Und dann freue ich mich auch, mir das anzugucken.
Das kann mir gut vorstellen, dass das so ein, quasi so ein Geschichts aus Scotch Sicht ein geschichtliches Ereignis wird. Wie schaut es denn eigentlich da mit den Lagerbeständen aus? Weil, wenn du sagst, ihr habt in den 80ern geschlossen, wurde logischerweise in der Zwischenzeit nichts produziert, also in fast 30 Jahren nichts produziert. Wie sieht es dann aus? Also, hast du schon eine Idee, mit welchen Whiskys ihr dann startet? Weil wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das Fasskontingent jetzt nicht so üppig sein wird.
Du meinst jetzt von den Whiskys, die wir von Port Ellen noch haben, oder jetzt bezogen auf die neu produzierten, wenn die Brennerei dann wieder offen ist?
Genau, also wenn Port Ellen dann quasi mal mit einem Standardportfolio auf den Markt kommt oder beziehungsweise auch ihre sogenannten First Releases dann bringt, wie die dann aussehen werden, weil wenn das Lager die letzten 30 Jahre nicht gefüllt wurde, ist es ja wahrscheinlich auch spannend, wie dann die ersten Whiskys aussehen.
Ja, also grundsätzlich das Warehouse bei Port Ellen, ja, ist ja sicherlich auch vielen von diesen schönen Fotos bekannt, weil es ja auch wirklich direkt am Meer liegt. Das nutzen wir in der Tat noch sehr aktiv. Also da liegt halt auch eine ganze Menge Lagavulin drin und natürlich halt auch noch ein bisschen Port Ellen, wie viel das so von den alten Beständen ist. Ja, das wissen wir ja immer nicht so genau. Ja, dann kommt da noch mal eine Abfüllung und da noch mal eine Abfüllung. Das ist ja, glaube ich, auch Teil des Spiels, ne, weil die Leute wissen alle, dass es immer weniger wird und weil dann natürlich jeder noch was haben möchte, steigt dann halt auch der Preis. So funktioniert das ganze Jahr. Und ja, was dann so die neuen Abfüllungen angeht, da kann ich eigentlich noch gar nichts zu sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, ähnlich wie bei anderen Brennereien, die so in den letzten Jahren eröffnet haben, dass man da vielleicht mal so als kleinen Teaser was relativ Junges bekommen wird. Und wir haben uns ja dann auch beim Bau der Stills ja sehr, 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 sehr intensiv mit mit dem Aufbau der alten Pot Stills befasst und haben ja versucht, die eins zu eins ja nachzubauen, sodass dann halt auch der Stil und der Charakter im Idealfall wieder der gleiche sein wird. Aber wie ich ja schon sagte, um das dann eins zu eins vergleichen zu können, werden wir dann wahrscheinlich erstmal noch 15, 20, 30 Jahre warten müssen, damit wir da dann ja die Whiskys aus der alten und dann halt auch aus der neuen Brennerei mal gegeneinander probieren können. Wenn man die alten dann noch bezahlen kann oder überhaupt bekommt. Ja, das ist natürlich noch eine andere Frage.
Ah, das stimmt. Das ist ja mittlerweile jetzt schon der Stand, dass man sich die Frage stellen muss, nehme ich jetzt für einen Port Ellen Kredit auf oder lass ich es bleiben? Nee, aber ich muss sagen, also da freue ich mich wirklich drauf, wenn Port Ellen aufmacht, und so die ersten Whiskys rausbringt, die dann hoffentlich, und davon gehe ich einfach mal aus, wieder bezahlbar werden, dass das wirklich eine spannende Whisky-Reise dann wird, die Destillerie mit ihren Whiskys dann anbietet. Wenn wir jetzt an der Stelle aber mal zurück zu Lagavulin gehen, die verwenden ja fast ausschließlich Ex-Bourbon-Fässer. Du hast jetzt gesagt, hier und da werden auch noch ein paar Sherry-Fässer verwendet, aber so standardmäßig, meines Wissens nach, verwendet Lagavulin Ex-Bourbon-Fässer der Hogshead-Größe, also so Fässer, wo 250 Liter reinpassen. Und die Fässer sind dann Third Fill. Das heißt, da war neben Bourbon auch schon ein paar Mal Scotch in den Fässern. Also ja, kann man fast sagen, die Fässer haben den Großteil ihrer Aromamoleküle schon abgegeben und dann kommt erst Lagavulin rein. Und ich muss sagen, daraus dann noch einen guten Whisky zu machen, das ist schon wirklich eine Kunst. Was ich mich da aber frage, zwingt das Lagavulin nicht dazu, die Whiskys pauschal lange reifen zu lassen, also 12, 16 und noch länger, um Qualität zu erzeugen und um einen guten Whisky zu bekommen?
Ja, Philipp, also erstmal, du hast natürlich recht, die meisten Fässer die bei Lagavulin verwendet werden, sind halt Refill-Fässer, ja, da sind viele Third-Fill-Fässer dabei, aber auch Second-Fill und wie gesagt, das ein oder andere Sherry-Fass haben wir dann halt auch mal dabei. Und ja, wie du es gerade schon so fragend erwähnt hast, also ich finde, das gelingt Lagavulin ziemlich gut, mit dieser Fassauswahl gute Whiskys zu machen. Und ja, die kommt ja auch nicht von ungefähr, diese Auswahl, ja. Bei der Wahl eines Fasses haben wir natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, was wollen wir dem Whisky dann halt am Ende mitgeben? Und wenn man natürlich jüngere Fässer verwendet, dann kann man halt auch in kürzerer Zeit viel Geschmack in den Whisky hineinbekommen. Aber das ist es eigentlich gar nicht, was wir bei Lagavulin unbedingt wollen, sondern im Grunde möchten wir ja den Destilleriecharakter und auch den Grundcharakter von Lagavulin ja erhalten und deshalb auch gar nicht so viel Fasseinfluss dabei haben. Und wenn wir halt dann diese Refill-Fässer verwenden, dann wie zum Beispiel bei Lagavulin 8, ja, der ja dann auch deutlich jünger abgefüllt ist, dann setzen wir dann eigentlich eher so auf die subtraktive Reifung, die wir dann halt nach diesen 8 Jahren haben. Und also das bedeutet halt, ja, die Aromen, die wir halt aus dem Whisky heraus haben wollen, die werden dann halt so über diese ersten 8 Jahre dann halt abgebaut. Das nennt man halt die subtraktive Reifung. Und das ist es dann halt in erster Linie, worauf wir dann bei Lagavulin halt auch setzen. Und diese additive Reifung, ja, das heißt, dass der Whisky jetzt dann deutlich durch das Fass Aroma gewinnt, die wird dann halt so ein bisschen zurückgefahren halt durch die Verwendung der Refill-Fässer. Und wenn wir dann mal auf Lagavulin 16 schauen, da ja dann doppelt so lange im Fass ist, dann ja, dann arbeitet der eigentlich eher so durch die interaktive Reifung. Das heißt, so der Grundcharakter des Whiskys und halt so der Impact des Fasses, die gehen dann halt so eine schöne Symbiose ein. Und das ist ja das, was wir im Grunde dann am Ende haben wollen. Ja, ein schönes Gleichgewicht halt zwischen Destilleriecharakter und halt ja, den Einflüssen aus dem Fass. Und bei einem Whisky wie Lagavulin, der ja auch einfach schon sehr viel ja, Kraft und Eigengeschmack mitbringt, brauchen wir dann halt gar nicht so viel Einfluss vom Fass. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass wir bei Lagavulin hauptsächlich Refill-Fässer verwenden.
Und wie war dann eigentlich die Resonanz auf den Achtjährigen? Weil, wenn ich jetzt bedenke, ihr habt 30 Jahre ein Whisky-Klientel, das vor allen Dingen den 16-Jährigen gewohnt ist und damit auch so einen gewissen aromatischen Stil von Lagavulin gewohnt ist. Und dann bringt ihr den Achtjährigen raus und du hast ja gerade gesagt, der setzt in erster Linie auf subtraktive Reifung. Das heißt, dass diese harschen Noten, diese ursprünglichen Noten aus der Fermentation und Destillation, wie metallischer Geschmack und so weiter, abgebaut wird, ist es ja aromatisch und geschmacklich was komplett Neues. Waren da einige Whisky-Trinker oder einige Lagavulin-Fans vor den Kopf gestoßen oder wie war die Resonanz auf diesen Whisky?
Ja, also vor den Kopf gestoßen könnten sie ja eigentlich nur sein, wenn man den Lagavulin 16, den sie ja alle so schätzen und lieben, jetzt durch Lagavulin 8 ersetzt hätten. Das haben wir ja nun nicht, sondern er hat ja jetzt eigentlich die Range nur erweitert oder glücklicherweise erweitert. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Also Lagavulin 8 kam ja zum 200-jährigen Geburtstag der Brennerei 2016 auf den Markt und sollte ja auch so eine Geburtstagsabfüllung sein. Und dementsprechend habe ich mich auch damit eingedeckt. Und ja, dann war er ja aber so erfolgreich, dass wir daraus halt ja eine Standardabfüllung gemacht haben. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, wir haben über dieses Thema Aging bei Whiskys ja schon in der einen oder anderen Folge geredet und dass natürlich bei der steigenden Nachfrage es halt auch immer schwieriger wird, ja, so alte Whiskys wie zum Beispiel auch Lagavulin 16 in dieser Masse halt anbieten zu können. Insofern finde ich es das gut, dass es halt so einen jüngeren Bruder gibt, der ja auch mit ein bisschen mehr Alkoholgehalt daherkommt, ja, also der wirklich halt auch einfach viel Power mitbringt und der zeigt halt auch mal nochmal eine andere Seite von Lagavulin und die Abfüllung halt halb so alt, wie wir jetzt beim 16er probieren zu können, zeigt dann ja auch ein bisschen so die Entwicklung, die der Whisky dann in den zweiten 8 Jahren dann noch so nimmt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und deshalb finde ich so diese Erweiterung der Range wirklich sehr, sehr schön. Und mir gefallen auch ja diese Insel-Whiskys relativ jung schon wirklich gut. Ja, es gibt ja da auch andere Beispiele. Ja, ich meine, bei unserem Nachbarn Lafolg, ja, da ist die Standardabfüllung auch 10-jährig. Talisker füllen wir auch Standardabfüllung mit 10 Jahren ab, weil auch einfach so diese maritimen und rauchigen Whiskys auch oft jung schon sehr gut funktionieren. Und deshalb finde ich ja diese Erweiterung der Range wirklich sehr, sehr interessant und finde es schön, halt den Lagavulin 8 dann auch mal. Auch ja, so in der kleinen Competition so gegen 16 zu probieren und zu gucken, was kann der schon nach 8 Jahren, das ist, finde ich, eine super Sache.
Ihr habt ja in eurer Geschichte das ein oder andere Mal, auch wenn es sehr selten war, aber mit Sherry-Nachreifung experimentiert. Zum Beispiel 1998 habt ihr eine Distillers Edition auf den Markt gebracht, die nachgereift wurde in Pedro Ximénez-Sherry-Fässern. Ist das bei den Whisky-Fans angenommen wurden oder also gut angekommen oder wie war da die Resonanz auf diese Art von Whisky? Weil das war ja für Lagavulin auch was komplett Neues.
Ja, also die Distillers Edition gibt es ja im Grunde für alle Whiskys der Classic Malt Selection, also für alle 6 klassischen oder für alle 6, ja, Classic Malts, die Gründungsmitglied waren, sage ich mal so, plus Carl Ila halt noch als siebten. Und das ist im Grunde ja dann immer so die Standardabfüllung mit einer Nachreifung auf den Grundcharakter des Whiskys abgestimmten Süßweinfass. Und wie du richtig gesagt hast, da haben wir dann ja bei Lagavulin halt nochmal eine Nachreifung im Pedro Ximénez-Fass. Also wer sich jetzt vielleicht mit Sherry noch nicht so eingängig befasst hat, Pedro Ximénez ist schon ein sehr dunkler, sehr sämiger und sehr, sehr süßer Sherry. Und dementsprechend kann man sich natürlich auch vorstellen, ja, was dann ein Fass, in dem dieser Sherry vorher lag, dem Lagavulin in dieser relativ kurzen Zeit, also bei der Distillers Edition, haben wir so eine Nachreifung von ja, 6 Monaten bis maximal ein Jahr. Und da kann man sich schon vorstellen, was denn dieses Fass dem Lagavulin halt dann noch mitgibt. Und ich bin ja ein großer Fan von diesen Gegensätzen, ja, so dieser schwere, ölige, rauchige, beinahe schon, wie du ja gesagt hast, so medizinische Malt und dann halt aber in diesem fruchtigen Gewand der Nachreifung im Pedro Ximénez Fass, das gibt dem Whisky nochmal ein schönes, ja, fruchtiges Gewand und gibt ihm nochmal mehr Tiefe und ja, eigentlich wirklich auch, wie du es schon gesagt hast, Lagavulin einer der beliebtesten Whiskys der Classic Malt Reihe. Und bei der Distillers Edition sieht es da ganz genauso aus. Also auch da ist Lagavulin als Distillers Edition Bestseller. Und ich finde auch da zu Recht, weil das ist einfach eine Nachreifung, die sehr, sehr gelungen ist und die ihm ja einfach nochmal einen schönen Mehrwert gibt.
Soll da außerhalb der Distillers-Serie auch nochmal was folgen? Also in die Richtung Nachreifung, Sherry-Nachreifung oder andere Weinnachreifungen bei Lagavulin?
Ja, also ich meine, ganz so groß ist das Angebot ja bei Lagavulin sonst nicht. Wie gesagt, wir haben halt 8, 16 und die Distillers Edition so als Standardabfüllung, was man sagen könnte. Dann haben wir ja immer noch Lagavulin 12 einmal als Special Release jedes Jahr. Ich hoffe ja auch, dass der uns da in den nächsten Jahren noch erhalten bleibt. Und ja, ansonsten dann vielleicht mal die ein oder andere Jazz-Festival oder auch Weißeil-Abfüllung, die wir dann so von Lagavulin bekommen. Aber da ist das Fassmanagement meist wirklich ja, so auf das ausgelegt, wie wir es jetzt schon eingängig besprochen haben. Also so dieser Mix aus Refill und halt ab und zu mal ein Sherry-Fass, aber dass wir außerhalb der Distillers Edition jetzt noch so ein wirklich, ich sag mal, krass nachgelagerten Whisky auf den Markt bringen, der dann halt vielleicht noch als Standardabfüllung zu bekommen ist. Das wird eher nicht passieren, aber wir hatten ja dieses Jahr auch noch ein Special Release außerhalb vom Lagavulin 12 in der Serie, und das war Lagavulin 26, und der hatte in der Tat ja nochmal einen sehr, sehr starken Sherry-Einschlag, nämlich mit einem Oloroso First Fill und halt einem Pedro Ximénez Fass, und das ist dann nochmal, glaube ich, genau das, was du meinst. Also ein Lagavulin, der schon sehr, sehr reif ist und dann halt noch diesen starken Sherry-Einfluss hat. Allerdings ist er nicht ganz günstig gewesen. Auch darüber haben wir ja schon geredet, ne? Das ist natürlich eine Abfüllung, die dann ja sehr, sehr schnell vergriffen sein wird. Und dementsprechend haben wir dann da natürlich auch den Preis angepasst. Das ist schade, weil es ermöglicht dann natürlich nicht jedem, sowas Tolles mal zu probieren. Aber wie gesagt, Lagavulin Distillers Edition ist da auch eine schöne Alternative, um diesen Whisky halt in diesem fruchtigen Gewand probieren zu können.
Meines Wissens nach lagern ja diese ganzen Fässer von euch oder von diesen ganzen Fässern lagern nur 5000 bei euch auf dem Destilleriegelände, und der Großteil lagert in Warehouses auf dem Festland bei Glasgow. Da hört man gelegentlich den Vorwurf, dass dies zu zwei verschiedenen Whiskys führt. Das heißt, ein Lagavulin, der auf Islay reift, ist ein anderer als einer, der auf dem Festland reift. Wie siehst du das?
Also meine Information ist da, ich sag mal, ähnlich. Ich glaube, auf dem Distilleriegelände haben wir so um die 6000 Fässer liegen. Dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, bei Port Ellen liegt dann auch noch ein bisschen Lagavulin. Das sind vielleicht auch so um die 6000 Fässer ungefähr. Und dann hast du natürlich recht, dass einiges der Kapazitäten dann halt auch ja auf dem Festland lagert. Dass das zu verschiedenen Whiskys führt, ja, das ist wahrscheinlich ein Kritikpunkt, der da dann schnell aufkommt, aber ich glaube nicht, dass der so valide ist, weil dazu müsste man ja dann natürlich irgendwie die Sachen auch mal gegeneinander probieren, und ich glaube auch die Batches, die dann angefüllt werden, um ja jetzt eine neue Abfüllung zu machen, ja, sei es jetzt bei Lagavulin 8 oder halt auch bei 16, die werden ja dann halt natürlich so zusammengesetzt, dass die Abfüllung möglichst immer den einheitlichen Charakter behält. Und deshalb, ja, glaube ich eigentlich nicht, dass das da zu einem Ungleichgewicht führen kann.
Gibt ihr eigentlich heute noch Fässer an unabhängige Abfüller, oder sagt ihr, die Nachfrage ist so hoch, das verkaufen wir selber?
Ja, so unabhängige Abfüller bei Lagavulin, das ist natürlich so ein Thema. Da taucht immer mal wieder irgendwie was auf, aber im Grunde ist es eigentlich fast unmöglich geworden, an Fässer zu kommen dort für die Independent Butler. Und das, ja, könnte man sagen, ist natürlich irgendwie schade, weil ich finde, dass unabhängige Abfüllungen enormen Mehrwert haben und ja auch häufig so ein bisschen noch zeigen, was einige Brennereien können. Und ja, bei Lagavulin ist das sehr, sehr wenig geworden. Es gibt, glaube ich, von Elements of Islay so eine Abfüllung, aber auch da steht nicht Lagavulin drauf. Das dürfen die unabhängigen Abfüller dann auch nicht. Ich glaube, da steht dann nur so als chemisches Element L und G. Das lässt dann schon darauf schließen, dass es dann Lagavulin ist. Aber ja, unabhängige Abfüllungen sind wirklich sehr, sehr rar geworden bei Lagavulin, weil wir natürlich auch aufgrund dieser riesigen Nachfrage den Single Malt dann ja sehr, sehr gut selbst verkaufen.
Und be bevor der Whisky jetzt überhaupt in Fässer, also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es unabhängige Abfüller sind oder ob ihr das als Original-Bottling oder Distillery-Bottling rausbringt, bevor der Whisky überhaupt in Fässer kommt, muss der ja erstmal durch die Destillation. Und da verwendet ihr ja sehr einfach gestaltete Brennblasen, also keine Einstörungen, keine Milton Balls. Welche Auswirkungen hat dieses schlichte Design auf euren Whisky?
Ja, also die Stills, die sind in der Tat schon besonders, wenn man die so sieht. Die haben jetzt nicht so diese klassische Lampglass-Form, wie man sie vielleicht irgendwie auch von ja, Glenkinchie kennt. Ja, also noch mit so einer Verengung, sondern die sind wirklich ja von der Form her eher wie so eine gedrungene Birne. Ja, also sehr, 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 ja, sehr, sehr gestaucht. Und dazu kommt halt noch, dass sie dann bei der Destillation auch noch sehr, sehr hoch gefüllt werden, ja, also so zu 95%. Und das führt natürlich dazu, dass wir halt bei der Destillation sehr wenig Kupferkontakt und eigentlich fast gar keinen Reflux haben. Und das führt halt am Ende dazu, dass wir bereits im New Make halt so diesen schweren und wuchtigen Stil von Lagavulin haben und der dann natürlich am Ende auch nach der Lagerung noch sich bis ins Glas hält. Und ja, das ist natürlich so eine Erklärung für diesen besonderen Stil, den Lagavulin dann halt am Ende hat.
Steven, zum Schluss würde ich dir gerne mal noch drei Aussagen präsentieren und einfach, ja, bin mal gespannt, was du dazu antwortest. Einfach mal ganz kurz aus dem Bauch heraus antworten, was dir dazu einfällt. Bist du bereit?
Ja, sehr gerne.
Und zwar maximale Whisky-Anzahl bei einem Tasting.
Hängt für mich natürlich vom ja, Alkoholgehalt ab, aber ich finde, über 8 sollte man da nicht hinausgehen.
Warum nicht?
Ja, das ist jetzt ein relativ naheliegendes Fallbeispiel. Ich habe ja unsere Special Releases aus diesem Jahr vor einigen Wochen vorgestellt und das waren ja nun mal 8 an der Zahl und deshalb wollten wir die halt auch alle probieren und da hat man dann aber schon gemerkt, 8 Fassstärken. Es gab zwischendurch immer noch eine Kleinigkeit zu essen. Das war mir auch wichtig dabei, damit auch alle Freude daran haben. Und ja, aber mehr hätte es dann wirklich auch nicht mehr gebraucht.
Also ich muss auch sagen, ja, aus der Erfahrung heraus, ich habe auch kürzlich ist es mir auch wieder aufgefallen, da habe ich wieder einige Whiskys verkostet für das Alpha Spirits Rating. Da habe ich wirklich gemerkt, nach 6 Whiskys, und da war jetzt noch nicht mal ein Rauchiger dabei, nach 6 Whiskys waren die Geschmacksnerven und generell meine Aufnahmefähigkeit, um den Whisky wirklich zu analysieren, also jetzt nicht um zu genießen, sondern um ihn zu analysieren mit verschiedenen Aromen, war nach 6 Whiskys schon eigentlich, hat die Fähigkeit schon extrem abgenommen. Also von daher, bei 8, glaube ich, wäre ich vorher schon raus.
Ja, also da, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ne? Also 6 ist ja eigentlich, also 5, 6 ist ja eigentlich auch so die klassische Anzahl bei den meisten Tastings und ja, so handhaben wir das halt auch in den meisten Fällen. Aber wenn ich jetzt natürlich 5 oder 6 gesagt hätte, ja, und der ein oder andere, der dann da bei dem Tasting vor ein paar Wochen war, der hätte mich dann natürlich nächstes Mal gefragt, was hast du denn da erzählt? Also ich bin da schon bei dir. Also so 5, 6 ist schon ja, eine Anzahl, wo man die Whiskys dann auch einfach genießen kann und man dann am Ende halt auch nicht überfordert ist. Wir müssen halt immer bedenken, ich meine, es ist halt ein purer Drum, also den wir da halt so trinken und da sollte man, glaube ich, dann auch eher so die Qualität vor die Quantität stellen. Und wie gesagt, bei dem Special Release Tasting, da waren es halt nun mal 8. Wir haben dann halt auch ja, relativ kleine Drums ausgeschenkt. Insofern war das, glaube ich, für jeden noch machbar, aber grundsätzlich bin ich da bei dir und würde da eher auf weniger und dafür vielleicht ein paar schönere Whiskys gehen.
Okay, nächstes Statement. Bester Tipp, um Aromen in einem Whisky zu finden.
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, in erster Linie natürlich geht alles immer nur ja, über Whiskys probieren. Ja? Also ich meine, je mehr Whiskys man dann halt auch mal im Glas hatte, desto besser kann man auch etwaige Unterschiede so feststellen. Und was ich halt auch immer wichtig finde, also es hat natürlich auch irgendwie damit zu tun, ja, was man sonst so für Aromen zu sich nimmt, egal ob jetzt bei Getränken oder halt auch bei Speisen, ja, aber wenn man halt lange jetzt kein Koriander gegessen hat, dann fällt es einem vielleicht schwerer, irgendwie solche Noten in einem recht kräutrigen Whisky zu finden, ja, also grundsätzlich würde ich da immer sagen, ja, je breiter man sich da aufstellt und je mehr Aromen man halt auch probiert, ja, über halt die Lebensmittel, die man zu sich nimmt oder halt auch über andere Getränke, desto besser wird natürlich dann auch ja, der Gaumen, die Zunge und halt auch das Gehirn geschult und umso leichter fällt es einem dann auch ja, diese Sachen halt auch in den Whiskys wiederzufinden.
Das ist ein schöner Punkt, dass man einfach durch Lebensmittel, durch andere Genussmittel vielleicht auch, oder einfach Kräuter, Obstsorten und so weiter, dass man dadurch seine Sinne schult. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil normalerweise kommt es bei sowas dann häufig nicht zu sehr schwenken, stark schwenken, Wasser dazu. Aber das fand ich jetzt einen sehr schönen Punkt von dir, weil das auch generell einfach so das die sensorische oder auch aromatischen Horizont erweitert.
Also ich bin da, ja, ich bin da definitiv bei dir, also aber auch, ob man den Whisky jetzt schwenkt oder nicht, das sind alles so ein bisschen auch dann so persönliche Vorlieben. Also hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Glas ab. Aber ja, Generell würde ich halt einfach sagen, je mehr man dann halt auch einfach probiert hat, desto besser wird so ich sag mal, die Library im Kopf, was so abgespeicherte Aromen angeht, gefüllt. Und ich glaube, ja, da wird man dann mit der Zeit immer so seine Erfahrungen machen.
Klar, ich meine, wenn man nicht weiß, wie Kardamom oder Nelke schmeckt, wird man sie halt auch in einem Whisky vielleicht entdecken, aber nicht benennen können oder bewusst wahrnehmen können. Bin ich absolut bei dir. Letztes Statement. Lagavulin in 5 Jahren.
Ja, ich hoffe, dass es immer noch eine so beliebte und so hoch angesehene Brennerei sein wird. Und was mir halt auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, das habe ich auch schon einmal anklingen lassen, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren trotz der immer weiter steigenden Nachfrage ja weiterhin so schöne Abfüllungen, also vor allem halt auch Lagavulin 16 anbieten können und das halt auch weiterhin zu einem fairen Preis. Das wäre mir halt einfach wichtig, weil das Thema haben wir, glaube ich, auch schon eingängig besprochen. So die Gefahr, was da also in den nächsten Jahren mit der ganzen Scotch-Whisky-Industrie passieren kann, wenn die Nachfrage halt weiter so steigt, dann hoffe ich einfach, dass man sich weiterhin halt auf Qualität besinnt und weiterhin so tolle Abfüllungen macht und die für uns weiter erschwinglich sind. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Lagavulin den Weg so weitergeht. Dann das, was da gemacht wird, das ist ja wirklich gut und das wird hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch so beibehalten.
Lieber Steven, ich danke dir vielmals für das interessante Interview.
Philipp, ich danke dir auch und wünsche natürlich dir und ja, deiner Familie und halt auch unseren Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und dann hören wir uns im nächsten Jahr.